Huren und Munen, der Podcast über Sagen und Legenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Huren und Munen, der Podcast über Sagen und Legenden. Ich bin's mal wieder, der René, und bei mir ist der Kevin.
Hi, schönen guten Tag.
Ja, schön, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt. Ja, wir haben wieder ein neues, frisches Thema für euch. Was heißt frisch? Aber heute geht es nämlich mal um den Mythos von Atlantis, der sagenumwobenen Stadt, die in einer Nacht untergegangen sein soll. Ja, und Kevin, eigentlich können wir direkt mit einem schönen Einspieler beginnen, oder? Den du uns gemacht hast.
Genau, bevor wir da uns jetzt irgendwie wieder zu weit ausholen. Hören wir einfach mal rein und kriegen wir so einen kleinen Überblick über Atlantis.
Dann taucht mit uns ab.
Du abtauchender Junge. Es soll ein prachtvolles und mächtiges Inselreich gewesen sein. Atlantis wurde zum ersten Mal von dem griechischen Philosophen Platon erwähnt. Dieses Inselreich soll abseits der Säulen des Herakles, heute besser bekannt als Straße von Gibraltar, im Atlantischen Ozean gelegen haben. Möchte man Platons Beschreibungen Glauben schenken, so war Atlantis besonders fruchtbar und muss reich an Tieren gewesen sein. Sogar Elefanten sollen laut seinen Erzählungen dort gelebt haben. Aber auch an Rohstoffen mangelte es in Atlantis nicht. Gold, Silber und ein feurig schimmerndes Metall namens Orichalkos hat es auf Atlantis im Überfluss gegeben. Der Inselstaat soll völlig von Kanälen durchzogen gewesen sein, welche in Ringen verliefen und von Schiffen jeder Art befahren werden konnten. Die Stadt Atlantis lag auf der Hauptinsel des Reiches, ringförmig angelegt, in ihrer Mitte eine Akropolis und neben ihr ein Poseidon-Tempel. So soll diese Kultur von dort aus ihren Reichtum verwaltet haben. Sogar dem mächtigen Athen bot sie laut Platon lange Zeit die Stirn. Doch um 9600 vor Christus soll Atlantis vom mächtigen Athen geschlagen worden sein. Kurz nach dieser Niederlage könnte sich das große Unglück um Atlantis zugetragen haben. Atlantis und seine Bewohner wurden von einer gewaltigen Naturkatastrophe in ihr Unglück gerissen, an dessen Ende der gesamte Inselstaat vom Meer verschluckt worden sein soll. Wurden die Menschen aus Atlantis von den Göttern für ihre Gier nach immer mehr Reichtum und Macht bestraft? Oder steckt doch etwas ganz anderes hinter dem Schicksal von Atlantis?
Ja, und da sind wir wieder nach unserem sehr schönen Einspieler von dir, Kevin, wieder. Atlantis. Ja. Wir sind immer so zu plain wieder immer mit diesen Einspielern, ey. Schön. Ja, Kevin, Atlantis. Wo wollen wir denn mal anfangen?
Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ganz grob die Ablo-Handlung. Also, woher kommt Atlantis? Und zwar ist Atlantis eine Überlieferung des griechischen Philosophen Platon, der von 427 bis 347 vor Christus gelebt hat. Und der hat Atlantis erwähnt und auch ganz genau beschrieben. Atlantis soll ein Inselreich gewesen sein, wobei der Name Atlantis laut Platon so viel bedeutet wie Insel des Atlas. Und in der griechischen Mythologie war Atlas der älteste Sohn des Meeresgottes Poseidon, der jetzt ausnahmsweise mal anders als sonst im Podcast diesen Sohn nicht mit einem Tier gezeugt hat, sondern mit einer sterblichen Frau. Und ja, ihm wurde laut der Überlieferung die Macht über die Hauptstadt von Atlantis übertragen und seine anderen Brüder durften das übrige Reich dann beherrschen. Also nur das dann nochmal in diese griechische Mythologie dort eingeordnet, das hat Platon so wiedergegeben. Jetzt im Zusammenhang mit dem Einspieler, jetzt haben wir eine kleine Vorstellung auch, wie das ausgesehen haben soll. Mhm. René, ich würde sagen, du beziehst dich ja, du hast ja noch ein bisschen sehr was zu Atlantis rausgesucht. Du kannst dich ja anhand des Einspielers da gut dran entlanghangeln. Du hast da ein bisschen was, noch was dazu gesucht, wie die Stadt ausgesehen haben soll, welche Rohstoffe und Schätze sie gehabt hat.
Genau, wie du schon im Einspiel gesagt hast, soll die aus so Art Ringen bestanden haben, ne? So bestimmte, ja, dann zudem soll da noch ein, soll da riesige Bauten drauf gewesen sein, natürlich ein riesiger Poseidon-Tempel und eine Akropolis, die sich wohl in der Mitte von Atlantis befunden haben soll. Ja, dazu muss man sagen, diese Überlieferung ist halt ein fiktiver Dialog, den Platon da aufgeschrieben hat, von tatsächlich historischen Menschen, die diesen Dialog aber halt einfach nie geführt haben. Und ja, genau, und du hast ja auch schon im Einspieler gesagt, ja, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Orichalkos, ein, ja, ein Rohstoff, das man zu Deutsch sowas wie als Bergerz übersetzen könnte. Ja, und das soll wie Feuer glänzen und sollen die Bewohner von Atlantis nach dem Gold am meisten schätzen. Ja, und ja, was dieser Rohstoff genau gewesen sein soll, könnte halt irgendeine Art Erz gewesen sein oder Gold oder auch eine Art von Silber. Das kann man halt nicht so richtig genau sagen. Oder ja, halt wirklich einfach nur irgendein ganz normales Erz. Man weiß es nicht. Und ja, das soll halt Atlantis zu seinem riesigen Reichtum verschafft haben. Zudem soll halt die Insel auch sehr prachtvoll gewesen sein. Denn diese ganzen, diese Ebenen, ich habe diese 7 Ebenen waren das da, die sollen auch äußerst fruchtbar gewesen sein. Es gibt ganz viele künstliche Kanäle, so ein bisschen wie ja, Venedig, nur in krasser. Und dass halt überall Wasser hast und dass überschwinglich viele Ernten hast und sowas. Und sowohl im Winter als auch im Sommer hast du den Boden komplett gut ausgenutzt und alles. Ja, wo sich Platon da vielleicht dran orientiert haben könnte, wäre Karthago gewesen, denn die hatten auch so eine Art Ring um deren Hafenstadt rum und dass das vielleicht so eine Inspiration für den gewesen sein soll. Ja, und zudem soll halt dann Atlantis von diesem, ne, Atlas, dem Sohn, halt zu einer gigantischen Seemacht ausgebaut haben, beziehungsweise von den nachfolgenden Generationen. Ja, und die wurden immer mehr menschlicher, also hatten immer weniger mit dem Gott zu tun, was im Endeffekt dann so weit führte, dass dann halt, ja, warum auch immer, ob es jetzt in der Überlieferung ist, dass es Poseidon dann war, der die Insel dann in einem Tag und einer Nacht, wie in der Legende es heißt, ja, in die Tiefen gerissen haben soll. Ja, der Satz war jetzt wie komisch nach hinten raus, aber ja.
Genau, man muss dazu sagen, denke ich, um das nochmal zu differenzieren, dass wir von einem Inselreich an sich sprechen, also
Ja,
wie
genau.
viele an sich insgesamt. Und man kann sich also vorstellen, wie du gesagt hast, also, dass man da dass das Land ist in verschiedene Ringe aufgeteilt. Also es ist quasi immer so ein Erdring quasi mit einer durch Fahrrinne und drum ein Wasserring und dann wieder ein Erdring. Aber insgesamt, das Atlantis nicht einfach so eine Stadt an sich ist, sondern dass es auch so ein gewisses Inselreich ist mit mehreren Bereichen dort, wo du dann auch, wie du gesagt hast, auch viel fruchtbares Land hast drumherum. Und ja, dass man das so ein bisschen sich gedanklich vorstellt, nicht wie so eine Stadt oder so, sondern wirklich wie so ein größerer Inselkomplex, so das mit
Genau.
dieser eben dieser Struktur und gerade mit der Hauptstadt, die eben in diesem Ringen quasi besonders aufgebaut ist. Ja.
Ja, und ja, es wurde ja auch berichtet in der Critias, es ist eine der Schriften, in der Platon das halt verfasst hat, dass es größer als Libyen und Asien gewesen sein soll. Ja, gut, man muss natürlich sagen, die Kartografie war damals auch noch eine andere. Also dementsprechend, es soll halt wirklich gigantisch groß gewesen sein.
Ja, man muss dazu sagen, dass ich denke, dass da ein bisschen Polemik auch hinter steckt. Also die Kartografie war damals auch eine andere, wie du gesagt hast. Ich hätte es auch gesagt, dass es ein bisschen groß ist in der Wahrnehmung. Also als ich das auch, ich habe das auch gelesen und dachte mir, okay, so groß hatte ich es mir jetzt nicht vorgestellt. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, ich würde sagen, ich habe mich natürlich, wenn es um diese darum geht, wie du sagst, ist das auch ein so großes, oder Platon sagt, dass es das so ein großes Inselreich gewesen sein soll. Da ist natürlich die Frage, wie verschwindet sowas einfach? Und da habe ich mal ein bisschen geguckt, ja, wie findet man theoretisch so ein Atlantis? Und da muss man jetzt nicht nur auf Atlantis eingehen, sondern wie findet man zum Beispiel verschwundene Landmassen, verschwundene Kontinente? Wie kann man da vorgehen, so aus geologischer Sicht? Da habe ich mal so zwei Methoden gefunden und mir was dazu in Dokus mal angehört. Und nur um das kurz zu fassen, man kann zum Beispiel Sensoren im Wasser versenken. Und mit gezielten Sprengungen kann man dann natürlich künstliche Druckwellen erzeugen, die von diesen Sensoren aufgezeichnet werden. Und über diese Druckwellen und diese aufgezeichneten Druckwellen über den Meeresgrund kann man dann auffällige Strukturen erkennen. Das soll wohl bis einem Umkreis von 2000 Kilometern möglich sein, was natürlich auch ziemlich krass ist vom Umkreis her. Aber so kann man dann diese Strukturen auf dem Meeresgrund erforschen und eventuell Unregelmäßigkeiten herausfinden. So, man hat ja auch eine gewisse Vorstellung von der Verschiebung von Kontinentalplatten. Und da geht so ein bisschen das auch in die zweite Methode mit überein, und zwar diese klassischen Gesteinsproben. Und an denen lassen sich ja geologische Veränderungen sehr gut rekonstruieren. Und wie macht man das? Das macht man, indem man natürlich das Alter des Gesteins bestimmt, und auch der Grad an Magnetisierung ist da wohl sehr wichtig. Denn das Magnetfeld der Erde hinterlässt auf jedem Gestein so eine Art Fingerabdruck, könnte man sagen. Und durch diesen Fingerabdruck kann man dann feststellen, an welcher Position der Stein dann zu welcher Zeit war. Und somit können dann auch untergegangene Landmassen entdeckt werden, indem man eben diese geologischen Veränderungen und dieses Verschieben von Kontinentalplatten dann rekonstruiert und weiß, okay, dort war wohl mal eine Landmasse, und dieser Stein kommt aus der Zeit, war zu der und der Zeit hier und da gewesen, und dann kann man das so ein bisschen eingrenzen, ob da irgendetwas war oder irgendwas nicht war. Also das ist tatsächlich gar nicht so schwierig, so ein Atlantis zu finden, so wie das die Wissenschaftler von der Universität Utrecht, habe ich da kurz was zugeguckt. Der sagt, das ist eigentlich gar nicht so schwer, so ein Atlantis zu finden, weil Verschiebung von Kontinentalplatten und dass da irgendwo mal Kontinente sich unter andere schieben und dass die Struktur, die geologischen Veränderungen natürlich im Laufe dieser vielen Jahre sich immer geändert hat, das ist ja auch nichts Neues so, aber da geht es natürlich dann auch jetzt darum, das Atlantis zu finden. So grundsätzlich ist es nicht so schwer, das geologisch darzustellen, aber natürlich genau das Atlantis zu finden, das es vielleicht gar nicht gegeben hat, das ist natürlich dann noch die andere Kunst dahinter.
Da sind wir auch schon wieder bei an den Steinen lecken, wie bei letzter Folge, ne? Ja, letztes Mal, die Geologen sagt es ja, die lecken doch schon aus den Stein und gucken, was das für einer ist. Muss ich nur gerade denken. Ja, krass. Ja, danke für die Einführung hier in die Naturwissenschaft ein bisschen. Interessant, dass mit diesen Druckwellen, das ist mir tatsächlich jetzt gerade erzählt hast, irgendwie habe ich das schon mal gehört. Also ich glaube, das habe ich auch schon mal in irgendeiner Doku so halt beim Einpennen oder sowas mal gesehen. Ja, super spannend auf jeden Fall. Ja, wollen wir zur Lokalisierung dann direkt ein bisschen kommen von Atlantis, wo wir jetzt schon ein bisschen dabei sind?
Genau, können wir machen, weil wir haben ja unabhängig voneinander da recherchiert und wir haben verschiedene Orte uns rausgesucht.
Ja, das ist ja witzig.
Ich würde sagen, dann
viele natürlich, ne?
Es soll sehr, sehr viele geben. Die sind auch geografisch extrem weit auseinander teilweise. Aber ich habe mich jetzt auf den Mittelmeerraum persönlich konzentriert, weil es aus der Sicht Platons, ich habe gesagt, das ist für mich am greifbarsten, und dass Platon vielleicht, oder ich hätte es jetzt dann gerade, weil es ja, wir reden ja von Platon, vom Reich Athen, und da halt habe ich den Mittelmeerraum jetzt für mich persönlich eingegrenzt, weil ich es da, ich persönlich es da lokalisiert hätte.
Ja, bei mir auch ähnlich. Also ich habe zum Beispiel einmal die Stadt Altera oder Terra herausgefunden, das ist eine griechische Insel, die als das halt lokalisiert werden könnte. Was ich sonst relativ oft gefunden habe, ist die Stadt Helike. Denn das ist eine Stadt, die halt auch sehr reich gewesen sein soll und die im Jahr 373 vor Christus nach einem Erdbeben überflutet worden ist, nachdem dort alle Häuser nach diesem Erdbeben eingebrochen sind und dann halt die gesamte Insel überflutet worden ist. Ja. Und was ich noch gefunden habe, was ich ganz interessant fand, dass einige mehr oder minder HistorikerInnen sich darauf beziehen, dass damit auch Troja gemeint sein könnte. Wobei ich persönlich das mit Helike eigentlich ganz passend fand, gerade weil diese Stadt wohl auch für ihren Reichtum bekannt war. Die natürlich nicht mal ansatzweise so groß, dann ist genau wie Troja, ne? aber als halt. Na, sorry, jetzt habe ich gerade Knoten in der Zunge. Als halt Atlantis beschrieben, ne? Aber ja, das sind so die, die ich mir so rausgesucht habe, die auch dann natürlich jetzt gerade im Mittelmeerraum. Aber das Einzige, was Platon halt so richtig dazu ja gesagt hat, war, dass sie sich jenseits der Säulen des Herakles befinden. Und die Säulen des Herakles befinden sich im Süden von Spanien, also so Gibraltar. Und ja, das ist einfach für damalige Verhältnisse einfach das Ende der Welt gewesen. Muss ich gerade ein bisschen an unsere Fliegende Holländer-Folge denken, wo das ja auch mit Kap Horn und Kap der guten Hoffnung so war. Und witzig, weil das sind ja auch so Kaps, die sehen ja auch ziemlich ähnlich aus. Ja, und da soll halt angeblich halt dann, ja, sollte halt für die Griechen damals halt so das Ende der Welt sein, weil es danach auch nicht so wahnsinnig viel erforscht war natürlich. Und ja, dementsprechend kann es dann ja auch irgendwie überall sein.
Ja, theoretisch schon. Ne? Ich habe ja dieses im Einspieler ja auch kurz diese Säule des Herakles erwähnt. Das macht es ja auch noch so ein bisschen mehr zu Mythe eigentlich, weil du doch schon sagst, das ist dann, also der Mittelmeerraum war ja für die damalige Seefahrt so der Bereich, den man gut befahren konnte. Und dann über diese Straße von Gibraltar, also hinter dieser Säule des Herakles, da war dann so der Punkt erreicht, wo du von der damaligen antiken Seefahrt etwas aufgeschmissener warst. So, das war auf dieses offene Meer segeln. Und das macht natürlich Atlantis etwas unerreichbarer und macht es natürlich auch ein bisschen mythischer natürlich. Ne? Das ist mir persönlich dann auch damit aufgefallen. Ich glaube, ich habe jetzt vor diesem, du hast eben von Thera gesprochen. Und zwar habe ich jetzt mich auf die Insel Santorin in Griechenland ein bisschen eingeschossen. Und zwar liegt Santorin in der griechischen Ägäis. Und im zweiten Jahrtausend vor Christus soll eben bei einem Ausbruch dieses Vulkans Thera größere Teile dieser Insel verschwunden sein. Also Santorin, wie es heute existiert, war damals größer gewesen. Und der Vulkan hat dort vieles zerstört, auch viele Teile der Insel quasi verschwinden lassen unter Wassermassen oder Erdmassen generell. Und das ist ein interessanter Punkt auch. Da die Sache ist eigentlich dabei, Santorin ist ja eine Insel, also es war sie auch damals schon gewesen, auch wenn jetzt Teile davon verschwunden sind durch den Ausbruch, aber es ist eben kein Inselreich, wie es Platon beschreibt. Interessanter dabei ist wahrscheinlich Akrotiri, und Akrotiri ist eine archäologische Ausgrabstätte im Süden der griechischen Insel Santorin. Und was macht das so interessant? Also dieses Akrotiri wurde erst im Jahr 1967 entdeckt. Den Namen des Archäologen versuche ich jetzt, soll ich versuchen, ihn auszusprechen?
Versuch es mal, ja.
Der Spyridon Marinatos, ich glaube, es war ganz gut. Er hat diese Stadt entdeckt und das soll eine Stadt der Kykladenkultur sein mit einem starken Einfluss der minoischen Kultur. Da komme ich gleich später nochmal drauf zurück. Mhm. Und diese Stadt wurde in ihrer Blütezeit durch einen Vulkanausbruch ebenfalls verschüttet und so für über 3500 Jahre bis dann eben zu ihrer Freilegung 1967 konserviert. Wie wurde sie konserviert? Natürlich durch die Vulkanasche. Man kennt es ja von Pompeji, dass diese Konservierung durch Vulkanasche Dinge auch über diese Jahrtausende ziemlich gut erhalten lässt. Und deshalb hat diese Stadt... Genau, und dieses Akrotiri hat einfach dadurch natürlich auch genauso wie Pompeji einen exzellenten Erhaltungsstand. Und man muss da, das Interessante ist, glaube ich, weil ich das mitbekommen habe, es sind keine Leichenfunde in dieser Stadt. Also die Menschen scheinen dort sich wirklich gänzlich evakuiert zu haben. So ein Ausbruch.
Das ist wieder mystischen Touch irgendwie, ne?
Ja, so du findest sowas und du hast aber gar keine Leichenbefunde. Ja. So ein Ausbruch von so einem Vulkan hat ja auch verschiedene Etappen. So. Das ist ja nicht einfach so zack, boom, ausgebrochen, sondern da.
Und die konnte man damals ja auch noch viel schwieriger erst das herausfinden, ne, dass der halt ausbricht. Heute kann man das ja wesentlich früher halt wieder sehen und ne, auch die Leute schon mal warnen.
Ja. Ja, das gab es natürlich damals noch nicht. Also du hast gemerkt, dass er ausbricht, wenn er ausbricht. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es da mehrere, oder ich weiß nicht, ob es immer so ist. Ich kenne mich damit ja nicht so gut aus. Aber soweit ich weiß, hat das so ein Vulkanausbruch immer mehrere Etappen, sodass, wenn du früh genug reagierst, eventuell und die Möglichkeiten zur Evakuierung auch hast, kannst du die Leute wohl wahrscheinlich wegbringen. Und das scheint da wohl funktioniert zu haben. Und ja, was macht es dieses Akrotiri da noch besonderer? Also diese Bauweisen in dieser Stadt sollen relativ fortschrittlich gewesen sein für die damalige Zeit. Auch Platon beschreibt die, Atlantiden habe ich gelesen, nennt man die Bevölkerung. Ich hoffe, das ist richtig, so habe ich es zumindest gelesen.
Atlanten wäre irgendwie komisch, oder?
Ja, das habe ich auch gedacht, das passt irgendwie nicht. ja, und ich würde sagen, wir nennen sie jetzt einfach mal Atlantiden und hoffen, dass es so richtig ist und vertrauen der Quelle, die ich da hatte. Und diese Atlantiden werden ja von Platon auch als sehr fortschrittlich in vielerlei Hinsicht beschrieben. Das ist natürlich jetzt so, ja, ne? Ja. Kann ja Zufall gewesen sein. Und natürlich beschreibt Platon sie als fortschrittlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es ein Mythos ist, auch von Platon so gewollt. Dann natürlich bezeichnet er sie als fortschrittlich. Aber ja, diese Kykladenkultur soll das ebenfalls gewesen sein. Und das besonders Interessante an diesem Ausgrabungsort oder an dieser Stadt ist, die man da ausgegraben hat, ist, dass die Gebäude, und die haben unter anderem auch sehr, sehr herausragende Fresken gehabt. Und diese Fresken sind natürlich ebenso gut erhalten und geben einen da einen Einblick in die Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte der gesamten Bronzezeit in dieser Ägäis. Und anhand dieser Fresken lässt sich ja rekonstruieren, wenn man sie so liest, dass Akrotiri auch ein besonderes Handelszentrum gewesen sein soll. Die Stadt könnte wohl relativ reich gewesen sein. Und diese Fresken geben den WissenschaftlerInnen bis heute wirklich Rätsel auf, weil sie in manchen Darstellungen, wie sie halt eben sind, mit Platons Erzählung übereinstimmen. Also es wird eine große Flotte abgebildet, passt zu Atlantis. Die Stadt Akrotiri hat eine Hauptstadt mitten im Wasser, das passt zu Atlantis. Und man sieht auf den Fresken, dass die Stadt, die Hauptstadt, umgeben von roten Felsen ist. Und rote Felsen findet man natürlich auch heute noch auf Santorin. Das ist natürlich genau wie im Boden, im südlichen Raum quasi, dass die Eisenablagerung, man kennt das, der Boden und Felsen wird durch, hat diese rote Färbung. Und auch Platon soll diese roten Felsen in Form von seiner Erzählung um Atlantis erwähnt haben. Und das macht es alles sehr interessant, weil viele Dinge da übereinstimmen. Das könnte Zufall gewesen sein, wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass diese starken Eisenablagerungen, ich kann das jetzt nicht zeitlich eingrenzen, aber ich würde es einfach mal unterstellen, dass das für die Region typisch ist, wahrscheinlich auch damals schon. Von daher ist es vielleicht auch einfach der Tatsache geschuldet, dass es geografisch einfach so ist. Das muss jetzt keine Übereinstimmung in dem Sinne sein, dass Platon genau gesehen hat, oh ja, also Atlantis, da hast du wirklich diese rote Struktur, diese roten Felsen, so das ist für die Region, würde ich sagen, nichts Ungewöhnliches. Auch, dass eine Stadt im Wasser eine große Flotte hat, ist nicht ungewöhnlich. Dass die Hauptstadt mitten im Wasser ist, auf einer Insel auch nicht ungewöhnlich. Es ist interessant, aber ich persönlich, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, denke mir, okay, das sind Sachen, die übereinstimmen mit Platons Erzählungen, aber ich finde, dass es alles nichts Ungewöhnliches ist für den Raum und für Kulturen, die sich in diesem Raum Griechenland damals aufgehalten haben. Deshalb finde ich das jetzt nicht so sensationell, aber das muss ja nichts heißen. Wäre ja eher interessanter, wenn es dort irgendwas Ungewöhnliches geben würde, was Platon auch wiedergegeben hat und das auch dort abgebildet wäre. Das wäre dann, finde ich, ein bisschen interessanter gewesen. Aber da fand ich persönlich, als ich mich mit dem Santorin und diesem Akrotiri, was ja auf der südlichen Insel, also im Süden dieser Insel Santorin, sich befunden hat, fand ich das sehr interessant, weil das irgendwie auch von diesem Inselaufbau, das kann man sich so ein bisschen wie so einen Halbmond vorstellen. Man kann es ja auch, wenn man Spaß hat, mal auf Google manchmal angucken. Und wenn man überlegt, dass dort vieles vom Vulkan zerstört worden ist, kann man sich aber mit dieser Sichelform und dem bisschen, was man da hat, vorstellen, dass in dieser großen Bucht quasi Atlantis hätte gelegen sein können. Ne? Und dass es mit diesem Ausbruch quasi untergegangen ist, aber heute noch diese grobe Form von so einem runden Inselreich jetzt nur noch in Form einer Sichel, aber dass es noch da ist, das könnte man sich zumindest so vorstellen. Und deshalb fand ich das jetzt sehr interessant und habe mich damit relativ viel jetzt bei den Recherchen beschäftigt, mit diesem Santorin und dem Akrotiri.
Apropos gerade noch rote Felsen, wo du es sagtest, nämlich sehr passend, so habe ich mich auch noch was. Was du mich noch gerade sagtest, wegen den ja, roten Felsen, zu diesem Orichalkos noch mal ganz kurz, diesem ja, Gestein oder was man das sein soll, das ja auch immer als so feurig schimmerndes Metall beschrieben wird, also auch so ein bisschen rötlich. Deswegen wird auch oft gesagt, dass es vielleicht eine Legierung aus Kupfer oder Zink sein könnte, weil das in der Antike auch sehr ja, selten vorkam, was natürlich auch noch dazu passt. Und ich habe noch einen Archäologen, den kann ich viel leichter aussprechen als deinen, denn der heißt Jürgen Spanut. Schöner Nachname übrigens. Der hat nämlich gesagt, und da war ich selber schon mal, dass Atlantis auf Helgoland gewesen sein soll. Wer es nicht kennt, Helgoland, eine Insel in der Nordsee. Und die ja auch aus so ganz großen roten Klippen besteht. Und ja, deswegen auch so ähnlich aussieht. Also eigentlich super interessant. Und auch wegen dem Vulkanausbruch. Es gibt noch einen, ich weiß gar nicht, irgendein Professor der Universität Hamburg war das, ach, der Siegfried Schoppe, der hat gesagt, dass auch dieses Orichalkos Obsidian sein könnte, was ja auch ein bisschen mit dem Vulkanausbruch bei dir jetzt gepasst hätte. Ja, das nur genau. So noch mal eben am Rande.
Ja, ich habe noch, ich würde jetzt kurz meine Abhandlung im griechischen Raum abschließen. Erst einmal, wenn es gibt einige WissenschaftlerInnen, die auch sagen, das ist vielleicht eher unwahrscheinlicher, oder ich würde schon sagen, ja, die glauben, dass Kreta Atlantis sein könnte. Warum? Weil dieser bekannte Vulkan Thera ist natürlich öfter als einmal ausgebrochen im Laufe unserer Geschichte. Und das soll auch im 16. Jahrhundert vor Christus so gewesen sein. Und durch diesen Ausbruch des Thera wurde die Kultur der Minoa, und da sind wir wieder, ja, da komme ich gleich nochmal zurück, die minoische Kultur, und die Kultur der Minoa auf Kreta ist von diesem Ausbruch komplett vernichtet worden. Manche Menschen oder WissenschaftlerInnen glauben, dass Atlantis daher Kreta ist, weil die minoische Kultur der von Platon beschriebenen, der Atlantiden, sehr, sehr ähnlich war. Aber auch da gibt es jetzt keine näheren Anhaltspunkte. Und wie gesagt, da denke ich, gut, wenn wir jetzt vom 16. Jahrhundert vor Christus reden, dann reden wir natürlich über eine ganz andere Zeit, in der Platon gelebt hat. Was natürlich nichts heißt, dass die Geschichtsschreibung natürlich damals, ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Geschichtsschreibung damals schon war, da müsste ich jetzt ein bisschen ins Blaue fischen so und unterstell Platon jetzt einfach mal, dass das jetzt auch nichts war, was man nicht wissen konnte, sodass man, wie du schon sagst, dass Platon sich da irgendwo auch Beispiele genommen hat und dadurch seine Erzählungen quasi daran aufgebaut hat.
Ja, es ist ja auch so, ne, die Zeit, wo er sagt, dass Atlantis untergegangen ist, ist viel, viel, viel früher, als er gelebt hat. Ja, die griechische Geschichtsschreibung ist schon so ein Ding für sich, ne, wenn man sich Homer anguckt, wo man immer noch nicht so genau weiß, ob in seinen Werken, der nicht sogar teilweise wahre historische Sachen nennt und neben den ganzen mythischen Sachen, ist halt ist halt nicht so einfach. Ja, wo ich gerade eben schon, wolltest du was dazu sagen? Sonst habe ich nämlich noch was anderes, auf was ich
also ich hätte jetzt, also das meiner Lokalisierung und meinen Beispielen, so was könnte Atlantis sein, welche Inseln oder in Griechenland könnten das, oder in der Ägäis überhaupt so, das war ja mein Bereich, wo ich geguckt habe, das waren jetzt so meine zwei heißesten Spuren, wobei bei Kreta bin ich da, ich habe da nicht weiter drauf eingegangen, weil es für mich am weitesten hergeholt war und für mein Punkt war hier, also mein zentrale Recherchen galten halt Santorin und Akrotiri, weil ich das am interessantesten und am nahbarsten finde und natürlich dort da auch jetzt noch Forschungen noch lange nicht abgeschlossen sind.
Ja, weil ich dachte mir, ich war ja gerade schon mit Helgoland an der Nordsee, dass wir vielleicht einen ganz kleinen Schwenker machen auf das deutsche Atlantis. Denn es gab eine Insel, beziehungsweise die Teil dieser Insel sind heute noch da. Strand hieß die und da war eine Stadt drauf, die Rungholt hieß. Und die soll genauso in einer Nacht halt von einer gigantischen Flut untergegangen sein. Dieser Stadt sagt man auch einen überaus großen Reichtum nach. Natürlich ist sie nicht so wahnsinnig groß. Das Interessante bei Rungholt ist aber, da kann man bis heute ziemlich gut sagen und ArchäologInnen können dann da auch behaupten und das kann man auch immer noch sehen, dass da wirklich diese Stadt, wenn sie auch eher vielleicht ein größeres Dorf war, ich meine Mittelalter, ne? Aber dass die halt wirklich da war und halt auch wirklich untergegangen ist. Und die Frage da nur eher ist, ob die Stadt wirklich so einen großen Reichtum hatte oder ob das dann nicht eher so ein bisschen, ja, Mythen und Sagen geworden sind, die man sich daraus geholt hat.
Ja, also im nordfriesischen Wattenmeer liegt die, ich habe jetzt geguckt, dieser Hallig-Südfall. Um das zu erklären, was ist eine Hallig eigentlich? Das ist ein, oder Halligen sind kleine, nicht oder nur wenig geschützte Marschinseln vor den Küsten, die bei Sturmfluten überschwemmt werden können. Die gibt es ja noch heute auch noch. Und ja, das unterscheidet sie halt von anderen Inseln, weil die halt eben so flutanfällig sind. Und diese, wie du schon gesagt hast, Teile existieren heute noch. Und zwar hast du zum Beispiel Sylt, Amrum oder Föhr sind ja Teile noch dieser Küste, sag ich mal, die jetzt mittlerweile ganz untergegangen ist. Wobei man auch sagen muss, ich habe mich natürlich auch beschäftigt, also es soll wohl, wenn die WissenschaftlerInnen da so ein bisschen, ja, du hast so gesagt, im Wattenmeer werden organische Stoffe sehr gut erhalten. Und das macht es ja auch archäologisch so wertvoll, dieses Rungholt. Dass du aber teilweise auch feststellst, dass wenn du dort zum Beispiel solche Erdproben nimmst, es gibt ja diese, ich weiß, wie die Dinger jetzt mal heißen, ich habe es vergessen mir aufzuschreiben, wenn du so tief in so einen Boden reinbohrst und dann holst du quasi so eine Erdprobe aus, sagen wir mal, 2 Metern hoch. Weißt du, da hast du so ein Rohr, wo du es reingebohrt hast in den Boden und holst das Rohr raus und hast dann eine 2 Meter tiefe Schicht in Form einer so einer Erdstange, sag ich mal, und kannst da so ein bisschen gucken. Und das teilweise auch auffällt, dass wir wirklich nur von 1 Meter oder sowas reden, unterhalb dieser Wattenschicht, wo Dinge schon zu finden sind. Das heißt, so tief sind Teile tatsächlich gar nicht untergegangen. Aber genau, das sind, glaube ich, hunderte Kilometer an Landfläche, die da weg sind. Und da haben wir heute noch, wie gesagt, zum Beispiel die bekannten Sylt oder Amrum oder Föhr, die noch Teile davon sind, die eben jetzt noch nicht oder seitdem nicht untergegangen sind, sondern immer noch da sind. Was früher keine Inseln waren an sich, sondern es war einfach eine andere Küstenlinie, die noch existiert hat.
Ja. Ganz kurze, ja, was ist der Ausschwenker, aber wir sind ja hier der Sagen-Legenden-Podcast. Nämlich gibt es zu Rungholt nämlich auch noch eine kleine Sage, dass ein Geistlicher auf dieser Insel in einem Traum die Katastrophe vorhergesehen haben soll. Und dieser hat dann die Leute gewarnt und auch gesagt, ja, weil ihr seid hier von eurem Reichtum, eurer Gier, kommt in ein gotteslästerliches Leben und warnt die Leute halt, die nicht auf ihn hören. Und angeblich soll er es geschafft haben, halt noch vorher zu fliehen von der Insel, bevor sie dann wirklich untergegangen sein soll. Und wie das natürlich so ist, soll man, wenn man durch das Wattenmeer geht, bei Ebbe noch die Stimmen oder spielende Kinder oder was auch immer im Wind hören, die angeblich noch von Rungholt kommen.
Ja, interessant. Wir müssen, können ja vielleicht mal hinfahren und mal hören.
Ja.
Also man muss dazu,
können wir den Podcast da aufnehmen.
Oh, ich glaube, das wird die Tonqualität richtig heftig, ja. Nee, ich glaube, das kann keiner anhören. Es sei denn, wir investieren nochmal krass in Equipment. Ja, aber man kann natürlich auch hier sagen, das ist jetzt mal ein ganz anderer, das ist jetzt so ein deutsches Atlantis mal, um etwas darzustellen, also um das mal in eine Relation zu bringen von etwas, was sich so abgespielt hat tatsächlich. Das ist ja kein Mythos in dem Sinne. Also es ist ja wirklich durch eine Sturmflut Landmassen untergegangen und auch natürlich haben auf dieser Küste, die dort oder dieser Landmasse, die untergegangen ist, ja auch Menschen gelebt. Also das ist ja, sag ich mal, ein reales Atlantis, wenn man so will. Aber es hat ja mit dem Atlantis von Platon überhaupt nichts zu tun, weil wenn wir von der Sturmflut von 1362 reden, das ist ja so viel später, darauf kann sich Platon ja niemals bezogen haben. Also das ist dann in dem Zusammenhang komplett einfach mal abzugrenzen. Aber trotzdem interessant, dass es dieses, ich sage jetzt mal, Mythos Atlantis natürlich auch bei uns jetzt ganz sichtbar quasi gegeben hat, wenn man so möchte. Und diese Darstellung, wie du schon gesagt hast, ich würde jetzt so den Schwenker machen, um dass wir da jetzt vielleicht so ein bisschen drauf eingehen, so um ein bisschen der Mythe auf den Zahn fühlen.
Ja, wollte ich auch.
Dann hast du ja, wie du sagst, wenn der Geistliche sagt, hier, ihr kommt in ein gotteslästerliches Leben, ihr seid vermessen, ihr seid er hebt quasi ab, so ist das ist ja genau das, wo ich jetzt den Schlenker wieder zurück zum Mittelmeer, zu, zu Platon machen wollte. Und da die WissenschaftlerInnen sagen ja auch, okay, das könnte einfach eine Metapher gewesen sein von Platon an seine Heimatstadt Athen, an sein Reich Athen, nicht vermessen zu werden, sich nicht im Reichtum so hinzugeben. Also eine Warnung, sich quasi ja bescheiden und bogenständig zu halten, also das nicht abzuheben quasi, sonst könnte ein Unglück passieren. Und das ist eine Möglichkeit, wie man glaubt, dass es Atlantis zu verstehen ist. Also das wäre jetzt die Variante, dass es Atlantis wirklich gar nicht gegeben hat. Dass es von einfach nur eine Erfindung von Platon an sich ist. Also man kann natürlich nicht sagen, ob es Atlantis wirklich gegeben hat. Das Rätselraten beginnt ja schon in der Antike. Es geht ja bis heute, logischerweise, weil wir eben ja auch schon noch über Akrotiri gesprochen haben. Da sind wir ja immer noch ganz aktuell, wenn man so möchte. So alt ist der Fund ja noch gar nicht. Also viele gehen allerdings davon aus erstmal, dass es vielleicht doch eher so eine Erfindung Platons ist. Aber natürlich finde ich es auch schön, wenn Leute sich da hinterklemmen und da weiter forschen. Und was er genau damit bezwecken wollte, da ist man sich auch bei den WissenschaftlerInnen uneinig. Einen Punkt hab ich ja gerade schon genannt, dass es eine Warnung sein soll an Athen. Welche Punkte sprechen eigentlich dafür, dass es Atlantis nicht gegeben hat? Man könnte es quasi unter Hochmut kommt vor dem Fall zusammenfassen.
Das wollte ich gerade auch sagen, ja.
Das ist ja Synonym für Atlantis, vielleicht Hochmut kommt vor dem Fall.
Ja. Ich hab dazu auch noch so eine etwas kleinere Ausführung, nämlich gab es ja den Peloponnesischen Krieg, das war der Krieg zwischen Griechenland und Sparta, den Platon ja selbst miterlebt hat und dementsprechend miterlebt hat, wie ja auch Griechenland diesen Krieg verloren hat. Und das war ja auch zudem halt auch ein Krieg, der viel auf See geführt wurde. Es gab ja den Attischen Seebund, der fertig gemacht wurde. Und unter anderem auch die Sizilien-Expedition, die total daneben lief. Und Griechenland dann halt, ja, Hochmut kommt vor dem Fall, wie du schon gesagt hast, dann halt es nicht geschafft hat und sich dann wieder neu aufgebaut hat. Und dass das so eine Art Weckruf sein soll, denn in der Geschichte ist das ja auch so, dass Atlantis ja auch eine wahnsinnige Seemacht gewesen sein soll, die halt fast sich riesig ausgedehnt haben soll und Afrika und alles platt gemacht haben soll und ja nur bei Athen dann, ich sag mal, vor den Mauern stand und Athen es dann geschafft hat, die Ausdehnung von Atlantis angeblich halt zu verhindern in der Legende und die dann halt auch untergegangen ist, halt auch wegen ihrem Hochmut halt. Und ja, das, denke mal, sollte auch sowas heißen wie, passt auf, wir wollen nicht noch einen Krieg miterleben, ne? Was im Endeffekt ja leider auch dann auch passiert ist. Zwar ein bisschen was später, aber naja, weil ich hatte ja auch ein bisschen recht, ne?
Ja, also man muss ja auch zu sagen, wo du jetzt auch gerade schon auf diese kriegerischen Auseinandersetzungen eingegangen bist, also dieser Krieg zwischen Atlantis und Athen wird ja auch in keiner Geschichtsschreibung so erwähnt. Und das ist ja eigentlich ungewöhnlich, ja, genau. Weil du auch gesagt hast, vieles ist ja dieser Auseinandersetzung kriegerischen sehr bekannt und Platon hat ja selbst in einer gelebt, wie du erzählt hast. Aber von dieser Auseinandersetzung gibt es ja gar keine Geschichtsschreibung, außer dass Platon davon erzählt. Und das ist natürlich relativ unwahrscheinlich eigentlich. Aber welche Theorien gibt es, was macht WissenschaftlerInnen stutzig, dass es Atlantis vielleicht doch gegeben hat? Normalerweise, so habe ich mir das ja mal angelesen, ich kenne ja nicht so viele Schriften von Platon oder so, aber normalerweise soll Platon wohl immer sehr deutlich gemacht haben, welche seiner Geschichten seiner Vorstellung entsprungen sind und bei welchen es sich um tatsächliche Begebenheiten handelte. Bei seiner Schilderung um Atlantis war allerdings Platon nicht so deutlich. Also an keiner Stelle bezeichnet Platon Atlantis als Mythos. Also das macht er ja, was sonst war, das ist wohl immer sehr eindeutig gewesen. Hier macht es aber überhaupt nicht. Außerdem beschreibt Plato diesen Inselstaat sehr detailliert, was eigentlich für ein Gedankenexperiment, für einen Mythos, für eine Warnung eigentlich völlig unnötig ist. Das muss man ja eigentlich auch sagen. Also das so detailliert, wie er darin eingeht, müsste es ja eigentlich gar nicht machen. Deshalb, das ist so ein Punkt, weshalb viele sagen, okay, vielleicht gibt es Atlantis ja wirklich. Also zumindest hat sie vielleicht einen wahren Kern. Man findet irgendetwas. Vielleicht gab es Atlantis nie so genau, aber vielleicht sind Teile davon wahr. Vielleicht hat es auf Santorin wirklich diese Stadt Akrotiri, die hat es gegeben. Vielleicht hat Platon sie gemeint, hat aber noch ein bisschen drumherum geschmückt, weißt du, um das noch ein bisschen fantastischer darzustellen, um den Fall noch größer erscheinen zu lassen und die Warnung dadurch größer. Das könnte ja auch gewesen sein. Also da gibt es die Theorie, dass Platon ganz ja, unnatürlich für oder ganz, ganz untypisch für seine Art und Weise geschrieben oder berichtet hat über Atlantis, wie er es gewöhnlich getan hat. Und daraus leiten viele noch so ein bisschen dieses, naja, das ist ungewöhnlich, so ganz der, ja, der Vorstellung kann es vielleicht nicht entsprungen sein. Wir glauben, dass das zumindest mal irgendwo einen wahren Kern hat.
Ja, ja, ich weiß nicht, ich finde es auch schwierig. Ich glaube im Endeffekt, dass es einfach diese Warnung sein soll, die er halt auch ausgeschmückt hat. Tja, aber das ist doch auch irgendwie das Schöne an so einer Sage, so einem Mythos. Man wird es halt nie richtig rausfinden, ne? Die meisten HistorikerInnen sagen natürlich meistens auch, ja, dass vor allem in der Form kann es definitiv nicht so gegeben haben, ne? Aber ja, ich finde es trotzdem irgendwie auch ein sehr spannendes Thema. Und witzigerweise früher, also als ich noch relativ jung war, dachte ich auch, das ist echt so, wenn man so von Atlantis gesprochen hat und von dieser Sage oder wenn ich das irgendwie in einem Film oder sowas gesehen habe und dann als Kind halt, dann dachte ich ja so, okay, das war wirklich eine Stadt, die so untergegangen ist, bis man sich natürlich immer mehr damit beschäftigt und älter wird. Ja, fand ich aber schon immer einen sehr faszinierenden Mythos, muss ich sagen.
Ja, denke ich auch. Also ich finde, das hat doch auch diesen bisschen, Atlantis hat ja auch irgendwo diesen Flair ganz einfach. Aber Atlantis ist ja auch irgendwo mittlerweile ein Synonym für alle untergegangenen Reiche und Städte geworden, ne? Also das ist ja, wie du sagst, Rungholt, das Atlantis der Nordsee oder so. Ich glaube, hört man da nicht so gerne, wie ich das so mitbekommen habe. Aber trotzdem, Atlantis einfach so als Synonym für alles, was halt irgendwie so vielleicht untergegangen ist. Und gerade wenn es um Landmassen geht, die vom Wasser verschluckt sind, ist ja Atlantis dann immer so dieses Paradebeispiel, ist Synonym für etwas, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, damit kommen wir auch schon ein bisschen zum Ende unserer Folge, oder?
Genau, ich habe ja meinen Punkt eigentlich schon gemacht zum Thema Mythe oder vielleicht doch ein Kern der Wahrheit. Von daher wäre ich jetzt soweit erstmal durch. Das war jetzt so meine Abhandlung am Ende. Wer weiß, vielleicht findet man doch noch irgendwann eindeutigere Hinweise, dass es zumindest einen wahren Kern hat, an dem sich Platon ja, orientiert hat und an dem er einfach ein bisschen weiter fantasiert hat, um, wie gesagt, den Punkt, den er rüberbringen wollte, noch ein bisschen deutlicher zu machen und diesen höheren Fall zum Beispiel darzustellen. Tja. Das könnte ja sein.
Fragen können wir ihn nicht mehr.
Nein.
Ja. Ja, ich finde auch irgendwie diese Vorstellung, dass dieses Reich halt so unter Wasser da liegt, auch irgendwie immer noch super, super spannend. Das hat irgendwie noch so was Mystisches, was Unentdeckte. Ja, gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Woche wieder und wir hören uns in 2 Wochen mit einer neuen Folge wieder. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß und wenn ihr irgendwas habt, Feedback, ob positiv, ob Kritik, sondern die konstruktiv ist natürlich, schreibt uns gerne. Wir haben Facebook, wir haben Instagram, ach du Schande, ey. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse für alle, die kein Social Media haben, Hugin und Munin podcast@gmail.com. Schreibt uns gerne überall, folgt uns und natürlich bewertet uns auch gerne, denn auf iTunes kann man natürlich Sterne vergeben und Reviews schreiben und bei Spotify kann man natürlich jetzt mittlerweile auch nur übers Handy zwar, aber kann man es auch bewerten, was ja mittlerweile sogar einige schon getan haben. Und ja, 4,9 Sterne von 5 haben wir jetzt, finde ich doch gut. Und fand ich sehr geil, iTunes hat uns letztens geschrieben, wir sind in Deutschland unter History und irgendwas, irgendwie auf Platz 176 der Charts oder so.
Ja. Ich weiß auch nicht, was man damit anfangen soll.
Das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Halt nur in der Sparte und nur in Deutschland. Aber ja, trotzdem danke dafür. Also vielleicht gibt es auch nur 200 Podcasts auf iTunes darüber in der Sparte, aber habe ich jetzt mal nicht nachgeguckt. Aber naja, ich fand's gut auf jeden Fall. Ja, finde ich es schön, dass ihr uns fleißig hört und ja, empfehlt uns weiter. Und ja, sonst würde ich sagen, bis in 2 Wochen, ne?
Jo, macht's gut. Ciao.
Tschüss.